Ich möchte euch jetzt zunächst den Predigttext vorlesen, noch nicht die Predigt im Anschluss. Dazwischen wollen wir noch ein Lied singen, weil der Predigttext ein ganzes Kapitel ist. Da möchte ich euch noch eine kleine Pause zwischendurch geben, damit ihr nicht zu lange meine Stimme hören müsst. Also erstmal nur der Text. Es ist das 14. Kapitel aus dem 2. Mose. 2. Mose, Kapitel 14. Es ist der Durchzug durch das Schilfmeer oder das Rote Meer. Ich lese euch den Text nach der Zürcher Bibel. Und anders als die Hoffnung für alle ist die Zürcher Bibel eine wörtliche Übersetzung, damit ihr auch mal einen Unterschied hört. Ich lese euch das ganze Kapitel 14. Das ist Gottes Wort. Und der Herr redete zu Mose: Sage den Israeliten, sie sollen umkehren und vor Pi-Hahirot lagern, zwischen Migdol und dem Meer, vor Baal-Zephon. Diesem gegenüber sollt ihr am Meer lagern. Der Pharao aber wird von den Israeliten denken, sie irren im Land umher. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich werde das Herz des Pharao verhärten und er wird ihnen nachjagen. Dann will ich am Pharao und an seinem ganzen Heer meine Herrlichkeit zeigen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Dem König von Ägypten aber wurde gemeldet, dass das Volk geflohen sei. Da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Diener gegen das Volk. Und sie sprachen: Was haben wir getan, dass wir Israel aus unserem Dienst entlassen haben? Und so spannte er seinen Streitwagen an und nahm sein Volk mit sich. Und er nahm 600 auserlesene Streitwagen und alle anderen Streitwagen Ägyptens, und auf jedem waren hervorragende Kämpfer. Und der Herr verhärtete das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, und er jagte den Israeliten nach. Die Israeliten aber zogen aus mit erhobener Hand. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Streitwagenrosse des Pharao, seine Reiter und seine Streitmacht. Und sie holten sie ein, als sie am Meer lagerten bei Pi-Hahirot vor Baal-Zephon. Als aber der Pharao nahe herangekommen war, blickten die Israeliten auf, und sie, Ägypten, rückte ihnen näher heran. Da fürchteten sie sich sehr, und die Israeliten schrien zum Herrn, und sie sprachen zu Mose: Gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns herausgeholt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, indem du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen Ägypten dienen, denn es ist besser für uns, Ägypten zu dienen, als in der Wüste zu sterben? Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht. Bleibt stehen und seht, welche Hilfe der Herr euch heute erweisen wird. Denn wie ihr die Ägypter heute gesehen habt, werdet ihr sie nie wiedersehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber sollt euch still verhalten. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Du aber hebe deinen Stab empor und strecke deine Hand aus über das Meer und spalte es. Und auf trockenem Boden werden die Israeliten mitten in das Meer hineingehen können. Ich werde das Herz der Ägypter verhärten, sodass sie hinter ihnen herkommen, und ich werde meine Herrlichkeit zeigen am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und seinen Reitern. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Herrlichkeit zeige am Pharao, an seinen Streitwagen und seinen Reitern. Da brach der Bote Gottes auf, der vor dem Heer Israels ging, und begab sich hinter sie. Und die Wolkensäule brach auf von ihrer Spitze und stellte sich hinter sie und kam zwischen das Heer Ägyptens und das Heer Israels. Und mit der Wolke kam die Finsternis, dann aber erleuchtete sie die Nacht. So kamen sie einander nicht näher die ganze Nacht. Mose aber streckte seine Hand aus über das Meer, und der Herr trieb das Meer während der ganzen Nacht durch einen starken Ostwind zurück und legte das Meer trocken, und das Wasser spaltete sich. Und auf trockenem Boden gingen die Israeliten mitten ins Meer hinein, während das Wasser ihnen zur rechten und zur linken eine Mauer bildete. Die Ägypter aber verfolgten sie und kamen hinter ihnen her. Alle Rosse des Pharao, seine Streitwagen und Reiter, mitten ins Meer hinein. Und um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr in einer Feuer- und Wolkensäule auf das Heer Ägyptens und er brachte das Heer Ägyptens in Verwirrung. Und er lenkte die Räder ihrer Wagen vom Weg ab und ließ sie nur mühsam vorankommen. Da sprach Ägypten: Ich will fliehen vor Israel, denn der Herr kämpft für sie gegen Ägypten. Der Herr aber sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus über das Meer, und das Wasser soll zurückkehren über Ägypten, über seine Streitwagen und seine Reiter. Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer, und bei Anbruch des Morgens kehrte das Meer in sein Bett zurück. Die Ägypter aber flohen ihm entgegen. So warf der Herr die Ägypter mitten ins Meer, und das Wasser kehrte zurück und bedeckte die Streitwagen und die Reiter des ganzen Heers des Pharao, die hinter ihnen in das Meer hineingegangen waren. Kein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gegangen, während das Wasser ihnen zur rechten und zur linken eine Mauer bildete. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand Ägyptens. Und Israel sah Ägypten tot am Ufer des Meeres. Und Israel sah, was der Herr mit mächtiger Hand an Ägypten getan hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Diener. Das ist Gottes Wort. Wir wollen vor der Predigt noch ein Lied zusammen singen. Es ist das Lied Nummer 30, Großer Gott, wir loben dich. Und zwar singen wir die Strophen 1, 5 und 7, Großer Gott, wir loben dich. Habt ihr euch schon einmal in einer scheinbar ausweglosen Situation befunden? Habt schon mal einen Arbeitsplatz verloren oder wurdet von einem Freund im Stich gelassen oder hattet einen schweren Unfall? Ihr wusstet keinen Ausweg und eure Welt schien zusammenzubrechen. In Situationen wie diesen sagt vielleicht eine wohlmeinende Person zu euch: Gott wird einen Weg finden. Er hat das Volk Israel aus Ägypten geführt, er wird dasselbe für dich tun. Selbstverständlich können wir uns in jeder Not vertrauensvoll an Gott wenden, denn Gott liebt uns wie eine gute Mutter ihr Kind. Aber Israels Auszug aus Ägypten ist kein Gleichnis dafür, dass Gott uns durch schwere Zeiten trägt und uns von Alltagssorgen befreit. Stattdessen lehrt uns die Geschichte vom Durchzug durch das Schilfmeer drei Dinge. Das erste: Gott verurteilt die Gottlosen und zeigt seine Herrlichkeit. Gott verurteilt die Gottlosen und zeigt seine Herrlichkeit. In Kapitel 12, in Vers 31, nachdem Gott die 10. Plage über Ägypten gebracht hatte, kapitulierte der Pharao und erlaubte dem Volk Israel, Ägypten zu verlassen. Aber Pharao hatte sich nicht von ganzem Herzen und aus voller Überzeugung dem allmächtigen Gott unterworfen. Er verhielt sich eher wie ein Boxer, der zu Boden geschlagen war, unfähig, sich zu bewegen und weiterzukämpfen. Zu Beginn des 14. Kapitels, also unseres Kapitels, hat der Pharao seine Kraft zurückerlangt. Er steht vom Boden auf und ist fest entschlossen, den Kampf gegen Gott doch noch zu gewinnen. Wie hat er seine Kraft zurückerlangt? Gott selbst hat sie ihm gegeben, als er Pharaos Herz verhärtete. Bis vor ein paar Monaten hatte ich Anstoß daran genommen, dass in der Bibel steht, Gott würde das Herz des Pharao verhärten oder verstocken, wie es in manchen Übersetzungen heißt. Hatte Gott dadurch nicht die Dauer der Plagen und die Befreiung seines Volkes aus der Gefangenschaft in Ägypten in die Länge gezogen? Dann verstand ich, was Gott getan hatte und warum. Er hatte nicht das Herz eines anständigen Mannes manipuliert und es bitter und unempfänglich gemacht. Pharaos Herz war bereits hart und bitter und unempfänglich, als Mose ihn zum ersten Mal ansprach, zu Beginn des 5. Kapitels. Als Mose den Pharao darum bat, das Volk Israel gehen zu lassen, damit es Jahwe zu Ehren ein Fest in der Wüste feiern könne, antwortete der Pharao: Wer ist Jahwe, dass ich auf seine Stimme hören und Israel ziehen lassen sollte? Ich kenne Jahwe nicht und werde auch Israel nicht ziehen lassen. Das hebräische Wort für verhärten, Kasak, bedeutet eigentlich stärken oder zäh machen. Warum sollte Gott Pharaos Herz stärken? Gott selbst erklärt es uns in unserem Text in den Versen 4 und 17 bis 18. Er sagt: Ich werde das Herz Pharaos verhärten und er wird ihnen nachjagen. Dann will ich am Pharao und an seinem ganzen Heer meine Herrlichkeit zeigen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich Jahwe bin. Dass das Volk Israel aus dem Machtbereich des Pharaos herausgekommen war, war noch nicht genug. Seine Macht musste auf eine Art und Weise zerstört werden, die der ganzen Welt zeigte, wer Gott ist. Der Herr über seine Schöpfung und der Richter der Gottlosen. Mit seiner wiedergewonnenen Kraft marschierte der Pharao los und nahm seine ganze militärische Streitmacht mit sich. Wer könne ihn jetzt noch aufhalten, hat er vielleicht gedacht. Völlig unerwartet für den Pharao stellte sich ihm eine Verkörperung von Gottes Gegenwart in den Weg. Und zwar in der Form, dass sich der Engel Gottes in der Wolkensäule, die vor dem Volk Israel hergezogen war, nach hinten bewegte, zwischen das Volk Israel und das Heer Ägyptens. Die Wolke brachte Finsternis über das ägyptische Lager, aber auf der israelitischen Seite gab es Licht. Eine ähnliche Situation hatte der Pharao kurz zuvor schon einmal erlebt. Als 9. Plage hatte Gott Finsternis über das Land Ägypten gebracht, aber beim Volk Israel hatte es Licht gegeben. Wäre der Pharao aufmerksam gewesen für das Handeln Gottes, dann hätte er sich daran erinnert, was nach der Plage der Finsternis kam. Nach der 9. Plage kam die 10. Plage, die Plage des Todes großen Ausmaßes. Aber Pharao war blind für das Handeln Gottes. Während der Plagen, die Israels Auszug aus Ägypten vorbereiteten, hatte Gott immer wieder seine Schöpfung eingesetzt. Mit den Plagen hatte er die Schöpfung umgekehrt. Ursprünglich hatte Gott die Tiere geschaffen, um den Menschen zu nutzen. Aber nun hatten sie den Ägyptern geschadet. Frösche, Mücken, Stechfliegen und Heuschrecken brachten großes Unheil. Ursprünglich war das Wasser eine Quelle des Lebens, aber nun brachten der blutrote Nil und schwerer Hagel Zerstörung. Ursprünglich gipfelte die Schöpfung in der Erschaffung des Menschen, aber die Plagen gipfelten im Tod von Menschen. Diese Umkehr der Schöpfung war Gottes Verurteilung der gottlosen Ägypter. Hier in unserem Text setzte Gott noch einmal seine Schöpfung ein. Er trieb das Meer mit einem starken Ostwind zurück, sodass trockener Boden erschien. Einmal mehr wurde offenbar, dass Jahwe der Herr der Schöpfung ist, und die Ägypter erkannten das in Vers 25. Sie sagten: Ich will vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen Ägypten. Aber diese Erkenntnis kam zu spät. Als das Meer zurückfloss und das ägyptische Heer fortspülte, war Gottes Verurteilung vollendet. Der Pharao hatte sich mit Gott angelegt. Er hatte geglaubt, dass er ihm ebenbürtig sei oder womöglich sogar überlegen. Nun hatte das ägyptische Volk den Preis bezahlt für seine Rebellion gegen Gott. Die Verurteilung der Gottlosen ist aber nur ein Teil der Geschichte. Der zweite ist dieser: Gott befreit sein auserwähltes Volk und erweckt eine gesunde Ehrfurcht. Gott befreit sein auserwähltes Volk und erweckt eine gesunde Ehrfurcht. Das Volk Israel hatte alle Anweisungen für das Passa eingehalten und die 10. Plage hatte Ägypten außer Gefecht gesetzt. Wer könnte Israel jetzt noch aufhalten, hatten sie vielleicht gedacht. Völlig unerwartet sahen sie, wie sich noch ganz am Anfang ihrer Reise, sahen sie sich mit der ersten Krise konfrontiert. Die Israeliten blickten auf und sahen das ägyptische Heer heranjagen, schwer bewaffnet und fest entschlossen, Israel zurückzuholen in die Zwangsarbeit. Warum würde Gott diese Krise zulassen? Er hatte es zu Beginn des 6. Kapitels erklärt. Er hatte gesagt: Ich bin Yahweh. Abraham, Isaak und Jakob bin ich als El Shaddai, also als Gott der Allmächtige, erschienen. Mit meinem Namen Yahweh aber habe ich mich ihnen nicht kundgetan. Nun wollte Gott sich seinem Volk offenbaren als der Gott, der rettet, der erlöst und der sein Volk hört. In Vers 10 unseres Predigttextes lesen wir, dass die Israeliten zum Herrn schrien. Aber es war kein Hilferuf, sondern eine übertriebene Beschwerde an Mose. Mose war der Vermittler zwischen Gott und dem Volk Israel. Das heißt, die Worte, die an ihn gerichtet waren, waren auch gleichermaßen an Gott gerichtet. Israel zeigte einen erheblichen Mangel an Vertrauen auf Gott. Sie verkannten seine Allmacht und hielten nur zwei Optionen für möglich: Gefangenschaft in Ägypten oder Tod in der Wüste. Alles, was Gott für sie getan hatte, was er von sich offenbart hatte während der Plagen, hatten sie schon wieder vergessen. Mose antwortete dem Volk in den Versen 13 und 14 in unserem Text. Der Text verrät uns nicht seinen Tonfall. Manche Kommentatoren meinen, dass Mose ihrem Unglauben mit Geduld und Worten der Ermutigung begegnete. Ein anderer Kommentator hält es für möglich, dass dies der erste Vorfall von vielen war, in dem Israels Unglaube Moses Zorn hervorrief und sein Aufruf, das Volk Israel solle sich still verhalten, bedeutet so viel, es solle die Klappe halten. So oder so, an diesem Punkt der Geschichte ist es weder Israels Unglaube noch Moses Verhalten, das entscheidend ist. Gott selbst lässt sich davon nicht beeinflussen, sondern er erfüllt zuverlässig sein Versprechen, das er seinem Volk gegeben hatte. In der Bibelschule, in der ich ja jetzt gerade lange Zeit war, in Belfast in Nordirland, da hat der Direktor zu uns gesagt: Wenn ihr alttestamentliche Geschichtsschreibung lest, und dazu gehört natürlich das zweite Buch Mose und unsere Geschichte, wenn ihr alttestamentliche Geschichtsschreibung lest, dann müsst ihr vor allem auf drei Dinge achten: die Krise, den Wendepunkt und den Ausgang der Geschichte. Er sagte, der Wendepunkt kommt meistens dann, wenn ein Mensch Gottes in großer Verzweiflung zu Gott betet, so wie Jona im Bauch des Fisches. Also hielt ich in unserem Text Ausschau nach jemandem, der Gott zu Hilfe ruft. Aber Mose tut es nicht. Die Israeliten schreien, aber nicht um Hilfe. In unserer Geschichte kommt der Wendepunkt in den Versen 19 und 20, als der Engel Gottes in der Wolkensäule, die vor dem Volk Israel hergezogen war, sich nach hinten bewegte und das Volk Israel von dem Heer der Ägypter abschirmte. Gott allein führte diesen Wendepunkt der Geschichte herbei. Wie geht es dann weiter? Mose streckte seine Hand aus, ein vertrautes Bild, wie es zur Zeit der Plagen oft gemacht hatte. Dann trennte Gott die Wassermassen und ließ festen Grund erscheinen, so ähnlich wie er es bei der Erschaffung der Welt getan hatte. Die Elemente der Schöpfung werden hier ganz bewusst verwendet. Wie wir gesehen haben, brachte das Wasser den Tod für die Ägypter, die Umkehr der Schöpfung. Aber für Gottes Volk brachte es eine Neuschöpfung. Gott befreite sein Volk nicht nur aus der Sklaverei, sondern er tat das, was er im 6. Kapitel versprochen hatte. Er hatte gesagt: Ich werde euch annehmen als mein Volk und euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich Yahweh bin, euer Gott, der euch herausführt aus der frohen Ägyptens. Was ist der Ausgang dieser Krise? Wir lesen es im Vers 31. Da steht: Israel sah, wie Jahwe mit mächtiger Hand an Ägypten gehandelt hatte, und das Volk fürchtete Jahwe, und sie glaubten an Jahwe und an Mose, seinen Diener. Das Wort fürchten ist hier mehr eine Ehrfurcht vor dem großen Gott, und sie glaubten. Das war der Ausgang. Bisher haben wir also gesehen, dass Gott die Gottlosen verurteilt und sein Volk Israel befreit hat. Aber was bedeutet das für uns über 3000 Jahre später? Was hat das Alte Testament für uns noch zu sagen? Was können wir daraus lernen? Das Dritte, was wir aus dieser Geschichte für uns direkt lernen können, ist dies. Mose weist uns zu Jesus, der gekommen ist, um die Verlorenen aus der Gefangenschaft der Sünde zu befreien. Ich sage es nochmal, Mose weist uns zu Jesus, der gekommen ist, um die Verlorenen aus der Gefangenschaft der Sünde zu befreien. Im Hebräerbrief, am Anfang des dritten Kapitels, finden wir einen Vergleich zwischen Mose und Jesus, aus dem deutlich wird, dass Jesus weit mehr Ehre verdient als Mose. Für das Verständnis unseres Predigttextes sind vor allem die Verse 5 und 6 im Hebräer 3 von Bedeutung. Da heißt es nach der Guten Nachricht Bibel: Mose war ein Hinweis auf Dinge, die erst in Zukunft verkündet werden sollten. Er war treu in seinem ganzen Haus als Diener. Christus aber ist der Sohn, der über Gottes Haus gestellt ist. Sein Haus, Gottes Haus, sind wir, die Gemeinde, wenn wir mit Zuversicht und freudigem Stolz an dem festhalten, worauf wir hoffen. Die Exodus-Geschichte, also der Auszug des Volkes Israels aus Ägypten, gab eine Vorahnung auf die Person und das Werk Christi. Und zwar so: Die Israeliten waren Sklaven in Ägypten, aber wurden befreit durch das Opfer des Passahlammes, um Gottes Volk zu sein, auf dem Weg in das verheißene Land Kanaan. Wir waren Sklaven der Sünde, aber wurden befreit durch den Tod und die Auferstehung Christi, um Gottes Kinder zu sein, auf dem Weg in das verheißene Land, den Himmel. Gott hatte die Menschen in einem sehr guten Zustand geschaffen, aber seine Schöpfung geriet in eine Krise durch den Sündenfall. Der Wendepunkt kam einzig und allein dadurch, dass Gott seinen Sohn Jesus in die Welt sandte, als Vermittler, um uns mit sich selbst zu versöhnen. Gottes Geschichte mit seinem Volk Israel endete nicht mit der Befreiung aus der Gefangenschaft in Ägypten. Die Israeliten haben gerade erst das Schilfmeer durchquert, aber sie sind von Kanaan noch weit entfernt. Vor ihnen liegt die Wüste, eine erhebliche Zeit von Prüfungen und Versuchungen, eine Reise geprägt von Israels Fehlern und Gottes Treue. Hier wird das Volk nicht nur mit Nahrung versorgt, sondern auch mit Gottes Geboten. Gott hatte sein Volk nicht aus Ägypten geführt, damit es nun machen konnte, was es wollte, sondern damit es im Bund mit ihm und in Verantwortung vor ihm lebte und ihm diente. Ebenso endet Jesus' Geschichte mit uns nicht mit der Befreiung aus der Gefangenschaft der Sünde. Wir erleben im geistlichen Sinne das, was das Volk Israel körperlich erfahren hat. Wir haben den Tod hinter uns gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Aber vom Himmel sind wir noch weit entfernt. Der Ort, wo wir uns befinden in unserem irdischen Leben, das ist die Wüste. Dort, wo wir leiden und durch schwere Zeiten gehen, wo wir Fehler machen und Gott treu ist, wo wir verzweifeln und wo Gott uns versorgt, wo wir einander lieben sollen, wo wir uns von Ungläubigen unterscheiden und anderen von Jesus erzählen. Es ist der Ort, wo Gott uns finanzielle Sicherheit schenken kann, wo er Freunde versöhnen und Krankheiten heilen kann. Er kann das, aber es ist nicht das, was er versprochen hat. Er hat nicht versprochen, unser irdisches Leben so angenehm und problemlos wie möglich zu machen. Was er versprochen hat, ist, dass jeder, der an Jesus glaubt, nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben wird. Wir sind bereits gerettet, aber wir sind noch nicht im Himmel. Erst dort werden unsere Wüstenjahre vorüber sein. Amen.